Enttäuschendes Ergebnis. Auf dem Parteitag fällt die SPÖ ihrer Vorsitzenden in den Rücken, statt ihr Team zu stärken. Eskalation um Exekution. Im Streit um Aktenlieferungen schickt der Bundespräsident jetzt eine Richterin ins Finanzministerium. Wettlauf um Wahrheit. Der Ibiza-Untersuchungsausschuss steht vor dem Ende. Trotzdem bleiben viele Fragen offen.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend.
Schönen Sonntagabend.
Und unser Meinungsforscher Peter Heig. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Recht herzlich willkommen.
Hallo.
Erstes Thema heute bei uns, die SPÖ. Magere 75% Zustimmung gibt es für Pamela Rendi-Wagner gestern am Samstag beim Parteitag der SPÖ in Wien. Damit ist die SPÖ natürlich wieder in den Negativschlagzeilen. Schauen wir mal 3 Jahre zurück nach Wels. Da hat es für Pamela Rendi-Wagner noch ganz anders ausgeschaut.
Das war so eine innige Umarmung, die ihr jetzt mir entgegengebracht habt. Und ich sage euch, es fühlt sich saugut an, von euch umarmt zu werden. Wirklich.
Du bist die Blume aus dem Gemeindebau. Ich weiß ganz genau.
Mit Freundschaft und einer innigen Umarmung beginnt Pamela Rendi-Wagners Laufbahn als Parteichefin vor nicht ganz 3 Jahren. Leicht hatte sie es dann aber nicht mit der SPÖ. Wurde sie 2018 noch mit 98% an die Spitze gewählt, setzt die Parteichefin jetzt die Latte deutlich tiefer an. Nämlich bei den 71%, die sie im Vorjahr bei der Vertrauensabstimmung erreicht. Und die überspringt sie gestern gerade noch, aber mit einem enttäuschend niedrigen Ergebnis.
Unsere Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, 75,34.
Und während sich Rendi-Wagner und ihre Verbündeten innerhalb der Partei betont gelassen geben.
Sie hat eine sehr hohe Zustimmung in der Sozialdemokratie sowieso, aber auch die Meinungsumfragen zeigen, dass sie eine sehr starke Zustimmung auch in der Bevölkerung genießt.
Streuen ihr vor der Kamera sogar ehemalige Kritiker Rosen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass das heute eine richtungsweisende Rede war von unserer Bundesparteivorsitzenden und sie die richtige Richtung eingeschlagen hat.
Oder schweigen, zumindest für den Moment. Und von Rendi-Wagner selbst? Von der kommt eine überraschend selbstsichere Ansage.
Mit mir an der Spitze der Sozialdemokratie wird es keine Regierungskoalition mit dem System Kurz geben.
Herr Hofer, wir haben oft über die SPÖ und Pamela Rendi-Wagner gesprochen, aber nach dieser Woche, die ja auch für die ÖVP nicht besonders einfach war, muss man sagen, der größte Feind der SPÖ ist die SPÖ selber. Ich meine, wie kann sowas passieren?
Ganz genau so ist es. Das war ein Knieschuss, das war ein Selbstfaller. Sie suchen sich das Attribut aus. Auch insofern unerwartet, weil ich hätte schon damit gerechnet, dass das jetzt ein Ergebnis irgendwo in den 80ern wird, so wie das ja auch beim Herrn Kickl der Fall war, wo es ja auch zahlreiche parteiinterne Gegner gibt. Aber wirklich die Parteivorsitzende auf offener Bühne zu demontieren de facto, denn das ist es in letzter Konsequenz, das kriegt wirklich nur die SPÖ aktuell in dieser Verfassung zusammen. Es kann sich der Kurz darüber freuen, es können sich alle anderen Parteien darüber freuen, dass das so passiert ist. Ich meine, bei der ÖVP kommen die negativen Schlagzeilen dann eh gleich wieder, aber trotzdem ist das einfach etwas, was die Partei nötig hatte wie einen Kropf. Und es ist noch etwas, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, nämlich es ist nicht nur der kurzfristige Einschlag, diese Delle wieder einmal, muss man sagen, ist ja nicht das erste Mal, sondern es bedeutet natürlich jetzt auch mittelfristig für eine Kanzlerkandidatur, dass das jetzt schon ein Stück weit wieder unwahrscheinlicher geworden ist. Sie hat, also Pamela Rendi-Wagner, in den letzten Monaten da so wie ein Eichhörnchen ein paar Prozentpunkte gesammelt. Definitiv, das muss man so sagen, hat sich da Stück für Stück nach oben gearbeitet, halt leicht, aber doch. Und jetzt ist das ein massiver Rückschlag, das muss man einfach so sagen. Und wenn es durchaus auch in Wien, wir haben jetzt den Bürgermeister gesehen, der da demonstrativ den Rücken gestärkt hat, aber wenn es da die Überlegung gibt, doch jemand anderen ins Kanzlerrennen zu schicken, dann ist damit jetzt eigentlich das Feld aufbereitet.
Fragen wir Peter Heig, gibt es Alternativen? Und wie werden die bewertet?
Es gibt immer Alternativen, muss man dazu sagen. Sie werden unterschiedlich bewertet. Die Frage ist nur, ob die Alternativen sich selbstständig auch als Alternative sehen. Aber wir haben einmal eine Frage gestellt, und zwar, wer wäre denn der beste Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin neben Pamela Rendi-Wagner? Das war der Landeshauptmann Doskozil, Landeshauptmann Kaiser und der Wiener Bürgermeister. Und wir sehen hier die drei Kandidaten. Kaiser haben wir weggelassen. in der Gesamtbevölkerung hat Hans-Peter Doskozil schlicht und ergreifend jetzt mal gesagt die Nase vorn vor Randy Wagner und Michael Ludwig. Also es ist, es gibt keine eindeutige Positionierung. Wir haben auch dazu gesagt, weil wir ja alle Wähler und Wählerinnen gefragt haben, haben wir irgendwie gesagt, egal welche Partei sie wählen, aus ihrer Sicht, wer wäre denn der oder die Beste. So. Wenn wir uns jetzt die sozialdemokratischen Wähler und Wählerinnen ansehen, dann werden wir sehen, dass Randy Wagner hier zwar einen deutlichen Vorsprung hat und man könnte sagen, gesetzt ist, nämlich mit 45%, vor Michael Ludwig mit 26% und Hans-Peter Doskozil mit 9%. Das ist schon mal ein ziemlich klares Zeichen, dass wie links positioniert die sozialdemokratische Wählerschaft ist. Aber die 45% für die aktuelle Parteichefin ist ähnlich dem Ergebnis am Parteitag. Und jetzt würden Sie natürlich, oder stellen Sie wahrscheinlich die Frage, naja, aber wie kann das sein, wenn Doskozil nur 9% bei den sozialdemokratischen Wählern, wo kommen denn die anderen her, damit auf 26% in der Gesamtheit kommt? Das sehen wir jetzt nicht im Insert, aber die kommen natürlich aus dem freiheitlichen Lager und auch aus dem ÖVP-Lager. Also Doskozil strahlt deutlich rechts der Mitte, im linken Lager derzeit überhaupt nicht.
Ist die große Überraschung des Parteitags nicht nur die 75%, sondern auch, dass Pamela Rendi-Wagner da am Samstag nicht hingegangen ist und gesagt hat, Dankeschön?
Das ist offensichtlich nicht ihre Art. Ich hätte es persönlich verstanden, wenn sie dann hingeschmissen hätte. Dann hätte es natürlich das nächste Problem gegeben in der SPÖ, das ist keine Frage, aber das war jetzt dann auch nicht zu erwarten. Und ein wenig gespürt scheint sie es ja zu haben, denn sie hat sich ja die Latte bei 71% gelegt. Also beim Ergebnis dieser Urabstimmung unter Anführungszeichen da vor eineinhalb Jahren knapp. Ich glaube nur, dass das wirklich insofern ein Schaden ist, weil es eben fortgesetzt den Eindruck vermittelt, dass die Sozialdemokratie nicht weiß, wohin. Und das gilt ja nicht nur, was die Koalitionen angeht. Sie hat auch noch, wir haben es gehört im Beitrag, diese Ansage gemacht hat, nicht mit der Kurz-ÖVP. Okay, da hat sie geglaubt oder gehofft, dass das übrig bleibt vom Parteitag. Übrig geblieben ist wieder was anderes. Und das Zweite ist eben diese inhaltliche Unsicherheit, die auch deutlich geworden ist. Wir haben das in den vergangenen Wochen analysiert, aufgrund dieses Vorstoßes da zum neuen Staatsbürgerschaftsrecht, also ging es nach der SPÖ. Und da sieht man einfach, wie trittunsicher die Partei ist. Pamela Rendi-Wagner hat aus meiner Sicht während der Pandemie eine gute Vorstellung abgeliefert, aber das ist natürlich auch ein thematisches Feld, auf dem sie eben trittsicher ist. Und sobald da jetzt wieder die echten oder die normalen innenpolitischen Themen kommen, wird es einfach wieder glatter. Und da sieht man, dass sie einfach nicht die Politikerin ist, die quasi da seit Jahrzehnten in der Partei groß geworden ist, die da jedes Thema quasi aus dem FF beherrscht. Und jetzt ist die Frage, okay, wer könnte denn das sein? Kollege Hayek hat jetzt da ein paar Landeshauptleute abgefragt. Natürlich kommen auch noch andere in Frage. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Michael Ludwig selber da reingehen würde, aber zum Beispiel ein Finanzstaatsrat Hanke, den kann ich mir absolut vorstellen. Der wäre so ein bisschen Typus Franitzky. Und wenn man den jetzt hochziehen will, dann muss man schon langsam damit beginnen, jedenfalls von Seiten der Wiener SPÖ. Und wie gesagt, ich glaube, dass Michael Ludwig davor zurückgeschreckt hätte, oder zurückschrecken würde, bleiben wir im Aktiv, dass er da gegen den Willen von Pamela Rendi-Wagner diesen Schritt setzt. Aber mit diesem Ergebnis muss, glaube ich, auch ihr klar geworden sein, dass das mit der großen Liebe zwischen ihr und der Basis es möglicherweise nicht so weit her ist.
Kurze Nachfrage noch als Alternative. Hacker, Stadtrat in Wien, der sehr wortgewaltig auftritt.
Mein Gott, ja, es werden jetzt viele gehandelt, natürlich auch aus der Gewerkschaft. Er wäre ein prononciert Linker, wenn Sie so wollen. Ich glaube nur nicht, dass jetzt aus der Analyse der Partei, und das zeigen auch die Daten des Kollegen Hayek und nicht nur seine, dass die SPÖ aus meiner Sicht noch ganz selten wirklich links die Wahlen gewonnen hat. Also bei den Mitgliedern und bei den grundsätzlichen Sympathisanten mag das so sein, aber auch Kreisky war beileibe nicht nur links, sondern da braucht es dann schon jemanden aus meiner Sicht, der über die Parteigrenzen hinausstrahlt. Der kann dann durchaus ein paar linke Vertreter haben, Hacker, Sozialminister, gar keine Frage, aber als Spitzenkandidat, glaube ich, bräuchte die SPÖ jemanden, um auch der ÖVP gefährlich zu werden. Die ist auch angeschlagen, auch beim Thema Wirtschaftskompetenz. Wir kommen dann heute sicherlich noch drauf. Und da bräuchte es aus meiner Sicht schon jemanden, der eben über die Parteigrenzen hinausstrahlt, um da diesen durchaus weiten Weg in Richtung Nummer 1 wieder gehen zu können.
Kommen wir trotzdem mal ganz kurz zu einer Aussage von Pamela Rendi-Wagner. Sie haben sie schon ganz kurz angesprochen. Die schauen wir uns jetzt nochmal an.
Mit mir an der Spitze der Sozialdemokratie wird es keine Regierungskoalition mit dem System Kurz geben.
So, das war also jetzt geplant, dass die große Ansage, über die berichtet wird. Jetzt wird über die 75% berichtet. Wie ist diese Ansage zu werten? Was ist die wert? Wenn man so ein bisschen in die SPÖ hineinhört, hat man das Gefühl, also wenn es irgendwie ginge, so Regierungsbeteiligung und ehemalige große Koalition, warum denn nicht? Besser als auf der Oppositionsbank.
Ja, und diese Variante könnte natürlich, wenn es denn Neuwahlen gäbe, jetzt sind wir sehr, sehr stark im Konjunktiv, könnte natürlich Aufschwung bekommen. Wenn sich denn keine andere Koalitionsform ausgeht, mit den Freiheitlichen wird es sich wahrscheinlich immer ausgehen, aber ob Herbert Kickl das macht, das sei dahingestellt. Also es könnte tatsächlich so sein, dass es nur diese Möglichkeit gibt und dass dann vielleicht auch der Bundespräsident darauf drängt, weil man eine stabile Verhältnisse haben möchte. Aber dann geht es nur, wenn entweder Sebastian Kurz nicht dabei ist, tendenziell eher unvorstellbar, insbesondere dann, wenn die ÖVP wieder einen Wahlerfolg einfährt oder wenn Pamela Rendi-Wagner nicht mehr da ist. Und insofern tut sie sich mit der Absage natürlich leicht, weil es sie für sich quasi einen Pflock einschlägt. Und es könnte dann natürlich sein, dass die Partei sagt, naja, vielen lieben Dank auch. Wir haben jetzt aber da einen Kandidaten und eine Kandidatin, mit der sich das ausgeht. Für die ÖVP ist es in Wirklichkeit meiner Ansicht nach ein Vorteil, weil sie sowieso nicht mit der Sozialdemokratie, das ist ja die Geschichte von Sebastian Kurz, eigentlich seit 2017, das mit der Sozialdemokratie in keinem Fall, weil das ist ja die alte Form des Regierens und das möchte man sowieso nicht. Also insofern hat sie vielleicht der ÖVP bis zum gewissen Grad sogar einen Gefallen damit getan.
Nächstes Thema bei uns, die unendliche Geschichte, Aktenlieferungen von Gernot Blümel an den U-Ausschuss. Und da gibt es einen neuen unerfreulichen Höhepunkt. Wieder mal muss der Bundespräsident einschreiten.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
So sagt es der Bundespräsident, als er sich Mittwochabend zum zweiten Mal in der Causa Blümel an die österreichische Bevölkerung wendet. Dieses So bezieht sich jeweils auf die Aktenlieferung aus dem Finanzministerium an den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Gernot Blümel sagt, es sei alles Relevante geliefert worden. Die Opposition sagt, da fehlt Entscheidendes. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagt, Exekution.
Ich werde die in der Verfassung für solche Fälle, für einen solchen Fall vorgesehenen Schritte umsetzen. Es geht um kein Strafverfahren. Ich betone das ausdrücklich. Es geht nicht um ein Strafverfahren. Es geht darum, sicherzustellen, dass alle Informationen dem Untersuchungsausschuss für seine Arbeit zur Verfügung stehen.
Mit der Umsetzung ist jetzt das Straflandesgericht Wien beauftragt. Eine Richterin wurde per Zufallsgenerator ausgewählt. Sie muss entscheiden, ob Blümels Aktenlieferung vollständig war. Der damit immer stärker unter Druck stehende Finanzminister gibt sich nach der Entscheidung des Bundespräsidenten betont gelassen.
Ich bin mittlerweile froh, dass der Herr Bundespräsident gestern auch angekündigt hat, sich von der vollständigen und korrekten Umsetzung des VfGH-Erkenntnisses selbst zu überzeugen.
Laut Blümel sei die ganze Causa eine Skandalisierung der Opposition. Einen Skandal oder vielmehr eine Gefahr für die Demokratie ortet bereits Anfang der Woche der ehemals höchste Repräsentant der Republik. Allerdings auf der Seite des Finanzministers. Altbundespräsident Heinz Fischer sieht die Demokratie in Gefahr.
Es ist traurig, dass es so weit gekommen ist. Und es ist traurig, dass man diese Bestimmungen der Kelsen-Verfassung anwenden musste oder deren Anwendung androhen musste, um die Demokratie zu sichern.
Gernot Blümel will es anscheinend wirklich wissen.
Ja, ja, also es war eine Situation dann in letzter Konsequenz, wo eben beide Seiten sich so festgelegt hatten, dass es für ihn wahrscheinlich gar nicht mehr viel anderes gab, als quasi darauf zu beharren. Stellen Sie sich vor, er hätte gesagt, okay, wir haben jetzt nachgeschaut, hoppala, da haben wir doch noch was gefunden, hätte auch keine gute Presse gegeben. Spannend war natürlich die Position des Bundespräsidenten, wir haben es ausführlich gehabt am Beginn des Beitrags, wo er wirklich so versucht durchzuschwimmen zwischen den beiden Polen, versucht zu deeskalieren, wirklich mäßigend einzuwirken mit typischen Sätzen, für ihn typischen Sätzen. Die einen sagen so, die anderen so, nicht? Also das ist ja fast Programm. Ja, aber ich finde, es war der Situation angewiesen gar nicht so schlecht. Denn was soll er machen? Ja, er kann es natürlich tatsächlich nicht selber entscheiden. Also außer als Datenforensiker, was mir jetzt neu wäre, da jetzt ins Finanzministerium einzugehen und zu sagen, so, da gibt's was in der Cloud, das finde ich jetzt raus. Also natürlich muss er diesen Schritt setzen, aber er hat ihn so gesetzt und mit derart beschwichtigen Worten, dass eben wohl auch die Regierung bzw. die ÖVP damit irgendwie leben kann. Was rauskommt, weiß ich nicht. Das ist aber auch zentral, so wie auch bei den Chats, was da noch nachkommt. Wenn nachgewiesen werden kann, was ich nicht weiß, keine Ahnung, dass da was zurückgehalten wurde oder dass etwas gelöscht wurde in diesem Zeitraum, wo das eingefordert wurde vom VfGH, na dann wird es brenzlig, und zwar wirklich brenzlig für den Finanzminister. wenn das nicht der Fall ist, dann ja, ist es möglicherweise ausgegangen, wird das Hornberger schießen. Und da bin ich jetzt gar nicht bei der Frage, dass das natürlich wohl zu spät kommt. Weiß nicht, wie schnell da gearbeitet jetzt wird, aber Mitte Juli ist ja für den U-Ausschuss zumindest für die erste Auflage Schluss.
Aber wie groß ist das Problem Blümel mittlerweile für Kurz?
Das ist sehr groß. Schauen Sie sich die Imagewerte an, die fallen weiterhin. Die sind vorher schon nicht gut gewesen. Also insofern ist das natürlich ein virulentes Problem. Und auch wenn ich da jetzt keine Infos habe, dass da jetzt bald was passiert, ist es natürlich so, dass sich wohl die ÖVP-Strategen auch die Frage stellen werden, okay, wann macht man allenfalls eine Regierungsumbildung? Wen umfasst diese und wen kann man da neu aufs Tableau heben? Das ist ein normaler Vorgang, jetzt unabhängig von den Personen, die davon betroffen sind. Aber natürlich, und das ist das, was dem entgegensteht, natürlich innerhalb der ÖVP und vor allem im Kreis um Kurz, zu dem gehört natürlich Gernot Blümel seit Beginn. Das wäre natürlich auch eine Form von Schuldeingeständnis, wie man es klarerweise den Medien und klarerweise auch dem politischen Gegner nicht liefern will.
Jetzt, Sie haben gerade die Vertrauenswerte angesprochen, die sind von Blümel wirklich im stetigen Sinkflug. Wenn wir uns aber die Sonntagsfrage anschauen, muss man sagen, diese ganzen Chat-Affären, also besonders betroffen ist die ÖVP nicht, aber Sie interpretieren die Daten.
Ja, vielen Dank auch. Ja, also wir dürfen eins vergessen, es gibt schon seit längerer Zeit einen Abwärtstrend der ÖVP. Wir werden das dann gleich im Insert sehen, aber der hat schon viel früher begonnen, nämlich im November und Dezember des Vorjahres. Derzeit sehen wir eine relative stabile Positionierung bei 33-34% der ÖVP und wir glauben, das ist sowas wie am Aktienmarkt die Bodenbildung. Natürlich kann es dadurch weiter hinuntergehen, wenn es zu wirklich neuen groben Veröffentlichungen kommt, die sind derzeit aber nicht ersichtlich. Die Sozialdemokratie, die hält bei 23%, und also wir haben uns das jetzt wirklich intensiv angesehen in den letzten Wochen, also die 27%, von denen immer gesprochen worden sind, die lassen sich durch unsere Zahlen
einfach nicht. Aber wenn die 34% die Bodenbildung sind, sind die 23% die Deckenbildung für die SPÖ?
Naja, nein, da wäre schon mehr möglich, aber nicht in der derzeitigen Verfassung, so wie es der Kollege Hofer gesagt hat. Man hat nämlich in erster Linie, es konzentriert sich immer alles auf die Persönlichkeiten, aber in erster Linie ist es tatsächlich eine thematische Frage, die Partei tief spaltet. Das ist das Thema Zuwanderung, Integration und auf der anderen Seite auch das Thema Mindestsicherung und Mindestlohn, wo es, glaube ich, drei verschiedene Vorschläge gibt. Also es gibt den burgenländischen Vorschlag, den Gewerkschaftsvorschlag und dann, glaube ich, einen Vorschlag von der Bundespartei auch noch. Also dementsprechend hat es die ÖVP derzeit eigentlich wirklich sehr, sehr leicht. Und wenn die ÖVP, haben wir auch schon an dieser Stelle sehr oft besprochen, wenn die ÖVP tatsächlich runtersacken sollte, dann wird tendenziell eher die Freiheitliche Partei derzeit davon profitieren als die Sozialdemokratie.
Kommen wir zur Kanzlerfrage. Wie schaut es da mit den Werten aus? Da war Sebastian Kurz eigentlich uneinholbar.
Das ist auch jetzt noch, aber er hat nicht mehr diesen Vorsprung, den er sonst hatte. Also wir haben, Sie sehen das jetzt im Insert 42-20 bei Randy Wagner als Zweitgereiter. Und auch da ist das Zeichen, ich komme wieder auf Randy Wagner und die Sozialdemokratie noch einmal, da sieht man, wenn es denn diesen Aufwind gäbe, dann müsste sie auch in dieser Fragestellung an den Kanzler heranrücken. Und Kurz hat einfach den Vorteil, dass all die anderen, die hier präsentiert werden, eben entweder aufgrund ihrer Parteigröße, das ist nämlich bei Koga und Meinl-Reisinger der Fall, als auch aufgrund ihrer Persönlichkeit, wie bei Herbert Kickl, schlicht und ergreifend als Kanzler nicht in Frage kommen. Und da kann sich Sebastian Kurz trotzdem einiges leisten, abgesehen davon, dass er trotzdem in den Krisen immer wieder gut agiert hat. Und solange nicht er, also weil wir vorher von Blümel gesprochen haben und Inner Circle, solange der Kanzler mehr oder weniger zwar nur Schrammen davon trägt, aber keine wirklichen Verfehlungen nachgewiesen sind, solange wird das auch so bleiben.
Mögliche nächste Krise in der Regierung ist die Verlängerung des U-Ausschusses. Am 15. Juli ist er zu Ende. Die Oppositionsparteien drängen auf eine Verlängerung. Die ÖVP möchte das natürlich nicht. Und die Grünen könnten damit ganz ordentlich unter Druck kommen, weil die haben ja gesagt, sie werden der Verlängerung nicht zustimmen. Bis jetzt.
Der Ibiza-Untersuchungsausschuss geht nun wirklich ins Finale. Denn ohne Parlamentsmehrheit keine weitere Verlängerung über den 15. Juli hinaus. Die ÖVP will nicht, die Grünen trauen sich wohl nicht, aus Angst mit einer Zustimmung die Koalition zu riskieren.
Nichtsdestotrotz kann und das muss ich dann schon nochmals auch betonen, die Opposition, weil es eben ein Minderheitenrecht ist und das ist auch gut so, dass die Minderheit nicht von der Mehrheit abhängig ist, jederzeit einen neuen Untersuchungsausschuss einberufen. Ich glaube, die letzten Tage zeigen, dass da genug da werden. Und ich hoffe im Übrigen, dass sie das auch tun.
Doch gerade weil auch aus Oppositionssicht noch genug Untersuchungswürdiges da wäre, wollen SPÖ, FPÖ und NEOS keinen neuen Ausschuss, sondern pochen weiterhin auf Verlängerung.
Das ist ja bezeichnend, wenn die Grünen jetzt vorher gerade erzählt haben, es tun sich einige neue Fragen auf und sie drehen den Untersuchungsausschuss trotzdem ab.
Dementsprechend mahnen wir weiterhin ein, dass die Grünen hier umdenken und einer Verlängerung zustimmen, die wir im Juli-Plenum wiederum beantragen werden.
Wenn ein Untersuchungsausschuss noch nicht fertig ist, dann braucht es eben diese Verlängerung oder diese Nachspielzeit. Und wir hoffen sehr, dass sowohl die ÖVP als auch die Grünen sich endlich konstruktiv verhalten.
Für die Opposition ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn selbst wenn sie doch noch vor dem 15. Juli Akten aus dem Finanzministerium erhalten sollte, wird sie wohl nicht mehr allzu viel damit anfangen können. Am kommenden Donnerstag wird es trotzdem noch einmal spannend. Da soll Bundeskanzler Sebastian Kurz dem Untersuchungsausschuss ein zweites Mal Rede und Antwort stehen.
Ich glaube, flehentlich könnte man sagen, ne? Probieren es da die FPÖ, die NEOS und die SPÖ. Aber warum sollten die Grünen dem zustimmen? Das wäre doch ein glatter Koalitionsbruch.
Ganz genau, das ist der Punkt. Natürlich muss die Opposition, das ist vollkommen klar, dass sie das machen, den Druck auf die Grünen erhöhen. Denn es tut den Grünen natürlich weh, auch bei ihren Zielgruppen, dass sie da das unter Anführungszeichen eben mit abdrehen oder jedenfalls nicht den Mehrheitsbeschaffer für das Oppositionsanliegen spielen. Aber ganz klar ist, so wie Sie es gesagt haben, das geht sich eben mit der Koalitionsräson nicht aus. Und es gibt einen zweiten Grund, nämlich der nächste Untersuchungsausschuss ist sowieso Ante Portas, nämlich dann im Herbst, wenn es zu einer weiteren Auflage kommt. Dann allerdings könnten sich die Oppositionsparteien insofern schon ein wenig an den Grünen rächen, indem sie nämlich hergehen und den Untersuchungsgegenstand noch einmal erweitern, zum Beispiel das grün geführte Gesundheitsministerium reinnehmen, sich anschauen, wie ist das da mit den ganzen Vergaben gegangen während der Pandemie etc. Musste natürlich teilweise schnell gehen, wurden möglicherweise Fehler gemacht, wie auch immer. Also da ist dann die Frage, wie schaut der Untersuchungsgegenstand aus, der ohnehin jetzt auch schon nicht so abgegrenzt war. Also da kommen dann möglicherweise die Grünen auch mit in die Losung. Und für die Grünen gibt es eine zweite ganz, ganz entscheidende Geschichte, die wohl ebenso groß oder vielleicht noch größer ist als die Frage U-Ausschuss. Da ist man unter Druck, da ist man in der Defensive. Und das ist die Frage der ökosozialen Steuerreform über den Sommer. Den muss man eigentlich, diesen Entwurf nämlich, muss man hinbekommen. Muss natürlich der Finanzminister vorlegen, da muss man darauf drängen, dass das auch wirklich herzeigbar ist für die eigenen Zielgruppen, denn nur so kann man klar machen, dass zumindest die Säule Klimaschutz hält bei den Grünen in Richtung deren Wählerinnen und Wähler. Wenn man das nicht hinkriegt, und die ÖVP hat viele Zielgruppen, denen das wehtut, die da nicht so weit gehen wollen, natürlich wie die Grünen. Auch die Oberösterreich-Wahl biegt um die Ecke, also das kann man eigentlich schwer vor Ende September machen. Da müssen die Grünen einfach liefern und das ist die wirkliche Herausforderung, nämlich auf beiden Seiten, wie ich gerade beschrieben habe, für den Koalitionspartner der ÖVP.
Herr, ist das für die Grünen wirklich dramatisch, wenn sie dem nicht zustimmen oder gibt es eine kurze Aufregungssturm im Wasserglas und dann beginnen die Sommerferien?
Also ich glaube, es hat kurzfristig wenig Auswirkungen. Mittel- bis langfristig ist es natürlich immer ein Problem für die Grünen, weil es eben an ihrer Reputation und an einem ihrer Kernthemen nagt. Mein Gott, jetzt ist der reguläre Wahltermin 2024, also bis dahin wird man es natürlich nicht treiben können, aber es wird wirklich spannend. Wir könnten nämlich auch Postenbesetzungen hineinnehmen und auch wenn dann die gleichen Antworten kommen wie möglicherweise von der ÖVP-Seite mit, ja, aber die sind ja qualifiziert etc. etc. Na, das könnte dann natürlich unangenehm werden, aber derzeit sehen wir eine sehr, sehr stabile Datenlage für die Grünen zwischen 11% und 13%.
Die letzten 90 Sekunden unserer Sendung, auch vor der Sommerpause, ist die letzte Ausgabe. Kommen wir zu den Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Bitte, wir haben Thomas Hofer und Peter Heik, die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Okay.
Das war ja klar.
Das war wirklich klar.
Erwartbare.
Ja. Wobei ich hatte bis gestern Abend, muss ich sagen, hatte ich den Sepp Schellhorn als Top der Woche, weil, und das tut mir persönlich leid, wirklich mit ihm einer der Vorzeigeparlamentarier gegangen ist, quasi das Handtuch geworfen hat. Ich fand das auch toll, wie er das gemacht hat und wie er das begründet hat. Durchaus einerseits Lob für andere Vertreter anderer Parteien gefunden hat und auch die eigene Partei, was die Kritik angeht, nicht ausgenommen hat. Also das war eigentlich mein Top der Woche, aber Entschuldigung, ich werde jetzt ein bisschen volkstümlich, nach der Weltpartie, es war wirklich sensationell. Hut ab, oft geschimpft, wie alle 9 Millionen Teamchefs im Lande, aber so wirklich große Leistung der, der Nationalmannschaft.
Aber Nationalteam schlägt Schellhorn, das hält er gut aus. Ganz kurz noch zu Ihrem Flop.
Ja, Flop der Woche, auch da brauche ich nicht viel verlieren. Der Herr Orban, ich meine, der hätte es öfter mal verdient, aber mit dem Gesetzesvorstoß hat er sich wirklich eliminiert. Und ich finde es gut, dass es jetzt die Diskussion gibt über einen potenziellen Abgang Ungarns. Nicht, dass es dazu kommt, aber es soll mal klar werden, welche Konsequenzen da auch wirklich drohen können.
Die letzten 15 Sekunden der Sendung, wie immer an Sie.
Ganz wunderbar. Ja. Ich mache es nämlich wirklich ganz, ganz kurz, damit wir schnell in den Sommerferien sind. Die SPÖ habe ich erklärt. Das Fußballteam hat da der Kollege Hof erklärt. Schöne Ferien.
Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen auch fürs Zuschauen bedanken. Wir gehen in die Sommerpause. Ich freue mich, wenn wir uns im Herbst wiedersehen. Kommen Sie gut durch den Sommer. Wir freuen uns auch, wenn Sie noch in den Podcast unserer Sendung reinhören. Schönen Sonntagabend noch und schöne Sommerferien.